ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da heißt es heute die populistische Versuchung. Warum ist die AfD so stark? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Eine blaue Welle im Osten. Erfolge vor allem auch bei jungen Wählern und bald vielleicht ein Rekordergebnis bei der Bundestagswahl. Mit 19% ist die AfD laut Umfragen im Moment zweitstärkste Kraft. Zum ersten Mal geht sie mit einer eigenen Kanzlerkandidatin ins Rennen, der Co-Vorsitzenden Alice Weidel. Diese Woche soll sie von der AfD-Spitze nominiert werden. Die Rechtsaußenpartei, sie ist im Höhenflug, trotz Massenprotesten Anfang des Jahres, Stichwort Remigration, trotz politischer Brandmauern und einem drohenden Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Was macht die AfD so stark? Wie gefährlich ist sie und wie lange kann und soll man sie noch von der Macht fernhalten? Darüber wollen wir reden in diesem Forum bei SWR Kultur. Wir, das sind der Politikwissenschaftler Professor Dr. Kai Arzheimer von der Universität Mainz, der Philosoph und Publizist Dr. Alexander Grau, und von der Universität Trier ist mit dabei die Politikwissenschaftlerin Dr. Anna-Sophie Heinze. Frau Heinze, bei der Europawahl im Juni hat die AfD triumphiert, wurde zweitstärkste Partei, bei den Landtagswahlen in Thüringen dann sogar stärkste Kraft. Von einem Rechtsruck ist die Rede. Was meinen Sie, setzt sich dieser Rechtsruck bei der Bundestagswahl fort?
Ich glaube, wenn wir auf diese ganz unterschiedlichen Wahlen schauen, da spielen tatsächlich unterschiedliche Kontextfaktoren auch eine Rolle. Also gerade die Erfolge, die Sie ansprechen in den ostdeutschen Landtagswahlen, lassen sich mit Sicherheit nicht 1:1 auf die Bundesebene übertragen. Wir können schon erwarten, dass die AfD auch zur Bundestagswahl nächstes Jahr sehr, sehr stark abschneiden wird. Aber Bundestagswahlen sind keine Europawahlen, sind keine Landtagswahlen. Da wird den Wahlen nochmal unterschiedliche Bedeutung auch zugeschrieben.
Die Umstände, unter denen diese Wahl stattfindet, das abrupte Ende der Ampel, die Schlammschlacht, wer ist schuld am Bruch der Koalition, dann die teilweise chaotisch anmutende Situation, welche Gesetze können noch verabschiedet werden, wie steht es mit dem Haushalt, wie handlungsfähig ist die Regierung noch, nutzt das alles der AfD?
Das nutzt ja auf jeden Fall, so wie jeder Oppositionspartei. Die AfD hat es hingegen professionalisiert, auch gegen die anderen sogenannten Altparteien zu schießen, vor allem die Regierung zu schießen. Und je mehr tatsächliche Fehler da geschehen, desto mehr Futter gibt es ihr in ihrer Mobilisierung. Also das ist ja auch genau das, was wir beobachten können. Das streut gewissermaßen Futter in ihre Mobilisierung. Es ist aber nicht der einzige Grund, warum sie so stark ist.
Herr Arzheimer, zum Ampelchaos, da kommt ja noch aktuell die Wirtschaftskrise dazu und damit etwas, das viele Deutsche schon fast vergessen hatten, die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz, diese Existenzangst. Zahlt die ein bei der AfD?
Das ist nicht sicher. Also was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass solche Wirtschaftskrisen unter Umständen auch schlecht sind für rechtsradikale Parteien, weil man denen wirtschaftlich nicht sehr viel zutraut und sich dann eher wieder etablierten Parteien zuwendet, die eine höhere Wirtschaftskompetenz haben. Was die AfD aber versucht, jetzt im Wahlkampf, ist, die Wirtschaftskrise darzustellen als Ergebnis einer angeblich ideologischen Politik. Und auf diese Weise dann vielleicht doch ein bisschen davon zu profitieren. Aber ich sehe keine so direkte Verbindung.
In den Umfragen, da steht die AfD, ich habe es gesagt, gerade bei rund 19%. Das ist nicht besonders viel, zumindest wenn man es mit den Ergebnissen anderer rechtspopulistischer Parteien in Europa vergleicht. Die FPÖ in Österreich hat zuletzt 29% geholt, genauso wie das Rassemblement National in Frankreich. Also, was geht denn da theoretisch noch für die AfD?
Naja, also das sind zwei interessante Vergleichsfälle, weil die so unterschiedlich sind. Die FPÖ tritt eigentlich an in einer ähnlichen Anmutung wie die AfD, also relativ radikal, relativ stark auch an der traditionellen extremen Rechten im jeweiligen Land dran, während in Frankreich Marine Le Pen eigentlich ja versuchen muss, weil sie gerne Präsidentin werden möchte, möglichst mehr als die Hälfte der Nation von sich zu überzeugen und deshalb seit Jahren versucht, das Image ihrer Partei aufzuweichen. Die AfD, wie gesagt, so ein bisschen speziell in diesem europäischen Vergleich bei 19%, knapp 20%, wenn sie das tatsächlich umsetzen kann, zumindest für deutsche Verhältnisse enorm stark. Also das wäre ja fast eine Verdopplung des letzten Ergebnisses, obwohl sehr viele Skandale seitdem nochmal bekannt geworden sind, obwohl die Verbindungen zum klassischen Rechtsextremismus immer deutlicher werden. Von daher, wenn Sie mich das vor 2 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, die kommen niemals so weit.
Herr Grau, vor ein paar Monaten, da hatte das Magazin Der Spiegel auf dem Cover drei Personen abgebildet. Donald Trump, Marine Le Pen und Björn Höcke. Dazu die Zeile, wie Faschismus beginnt. Die Sorge vor der AfD, die treibt ja gerade viele Menschen um, sie auch.
Eigentlich nicht, denn wenn wir uns mal etwas zurücklehnen, das Spiegelcover deutet es ja an, abgesehen davon, dass jetzt die Bezeichnung Faschismus, ich glaube, auf alle drei nicht zutrifft, aber gut, lassen wir es mal, dann zeigt es sich eben, dass wir es hier generell mit Bewegungen zu tun haben, die global sind, also die AfD ist ja nicht nur ein rein deutsches Phänomen, es ist auch nicht nur ein rein europäisches Phänomen, sondern wir haben es mit konservativen Reaktionen auf diesen gewaltigen Epochenumbruch zu tun, den wir gerade alle erleben und der eben von Trump über vielleicht konservativen Islamismus bis hin zu populistischen Parteien in Europa reicht und insofern eine globale Reaktion vieler Menschen innerhalb ihrer Kultur auf diesen gewaltigen Veränderungsdruck ist, der eben Orientierungsverluste verursacht und daher dann sich politisch häufig in der Zuwendung zu konservativen, querstrich populistischen oder wie auch immer genannten Parteien äußert.
Also ich bin schon beunruhigt, weil ich sehe bei der AfD eine Entwicklung, die eigentlich seit 2016, 17 immer weiter nach rechts geht, ganz an den rechten Rand dran. Wir haben zumindest in der jungen Alternative eine Vernetzung mit dem Rechtsextremismus und trotzdem ist diese Partei jetzt die letzten Jahre nochmal deutlich stärker geworden. Stärker auch, als man das nach der Bundestagswahl 2021 erstmal vermutet hat. Wir sind jetzt in einer Situation, wo es auch Verbindungen zum Rechtsterrorismus gibt und gleichzeitig sitzen diese Leute in den Parlamenten und beschäftigen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesem Spektrum. Von daher bin ich schon beunruhigt, ja.
Ich bin auch eher beunruhigt als nicht beunruhigt, wenngleich ich die Auffassung von Herrn Grau sehr, sehr motivierend finde, zu sagen, ja, lasst uns nicht zu sehr aufregen, nicht zu sehr jetzt die ganze Zeit nur die Gefahr sehen. Das schätze ich schon auch sehr, ein bisschen mehr Gelassenheit. Andererseits würde ich in Teil widersprechen, also ich empfinde die AfD jetzt nicht als konservative Kraft. Ich würde mich da Kai Arzheimer anschließen. Wir sehen seit vielen Jahren zunehmende Radikalisierung, auch im Gegensatz zu zum Beispiel dem Rassemblement National, den Sie angesprochen haben, nicht mal mehr den Versuch, sich einen harmloseren Schein zu geben, sondern man tritt sehr offen mittlerweile auch mit rechtsextremen Positionen an und das finde ich schon sehr bemerkenswert in Schrägstrich beunruhigend. Mhm.
Herr Grau, die populistische Versuchung, so haben wir diese Sendung genannt und es wird mit Sicherheit einige geben, denen der Begriff des Populismus in Bezug auf die AfD zu harmlos klingt. Eine Partei, deren Mitgliedern immer wieder Verbindungen ins rechtsterroristische Milieu nachgewiesen wurden, Herr Arzheimer hat darauf hingewiesen, von der einzelne Landesverbände vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem beobachtet werden. Ist Rechtspopulismus das richtige Etikett für die AfD? Lars Klingbeil nennt die AfD schlicht Nazis.
Naja gut, also wir haben in Deutschland immer diesen wunderbaren Sport des Nazi-Vergleiches und das sollten wir vielleicht ein bisschen aus Respekt auch vor den Geschehnissen, vor den faktischen Geschehnissen der 30er, 40er Jahre etwas hinten anstellen. Also das ist fahrlässig, ich finde historisch auch falsch, völlig ahistorischer Vergleich. Das ist eine beliebte Keule im politischen Wettkampf, ob sie da angemessen und entschuldbar ist, ist schon die Frage. Aber in der politischen Analyse ist sie, glaube ich, nicht angebracht. Nein, wir haben es hier tatsächlich mit einem neuen Phänomen zu tun, das in vielen an alte, konservative oder populistische Strömungen in der europäischen Politikgeschichte anknüpft. Das ist natürlich richtig. Es gehört im allerweitesten Sinne zu einer, sagen wir mal, konservativen Denkfamilie, die ein sehr buntes Spektrum umfasst und daher natürlich auch gewisse Denkmuster auch aus seinen radikaleren Ausformungen hat. Aber man muss eben auch sagen, die eben beschriebene Radikalisierung der AfD ist ja nicht nur hausgemacht, sondern sie ist, das würde ich schon behaupten, auch wenn es etwas unpopulär ist, auch ein Produkt dieser ganzen Brandmauerdiskussion. Man hat also diese AfD von vornherein, vielleicht wollte man das auch ein Stück weit, um sich eines politischen Gegners zu entledigen, ihn quasi unwählbar zu machen für bürgerliche Konservative. Das ist zum Teil auch tatsächlich gelungen. Man hat aber tatsächlich diese Partei dadurch auch radikalisiert und Prozesse verhindert, wie wir sie in anderen europäischen Ländern nicht zuletzt auch jetzt in Italien erleben, sind sie sogar in der Regierung. Also so eine, dass es sich moderater auskleidet, gerade vor dem Hintergrund dann der realpolitischen Herausforderungen. Das hat man damit verhindert, wollte man auch wahrscheinlich aus parteistrategischen Überlegungen heraus. Aber jetzt müssen wir vielleicht den Preis dafür zahlen.
Eine Dämonisierung der AfD, wenn ich Sie richtig verstehe. Herr Arzimmer, was sagen Sie dazu, zu der These von Herrn Grau?
Also ich würde sagen, dass es in ganz großen Teilen ja eine Selbstdämonisierung war. Es gab Kräfte in der AfD, die sich eine Partei vorstellen konnten, die grundsätzlich koalitionsfähig war. Zur CDU und eventuell zur FDP ganz prominent war das Frau Petry vor allen Dingen, zuletzt im Wahlkampf 2017, die damit in der eigenen Partei aber überhaupt nicht mehr mehrheitsfähig war und dann, obwohl sie eigentlich die Spitzenkandidatin war, auch sehr zügig die Partei verlassen hat. Von daher würde ich mal sagen, die AfD hat es sehr einfach gemacht, Brandmauern zu errichten, dadurch, dass sie sich immer weiter nach rechts bewegt hat einfach. Mhm.
Frau Heinz, aber wenn wir den Blick nochmal etwas weiten, die SVP in der Schweiz, in Österreich, die FPÖ, Marine Le Pen in Frankreich, Geert Wilders in den Niederlanden, rechtspopulistische Parteien gehören in Europa zum Alltag. Herr Grau hat darauf hingewiesen. Also ist der Erfolg der AfD ein Stück europäische Normalität?
Jein. Also ich glaube schon, dass diese Parteienfamilie mittlerweile in Europa und auch global, wie schon angesprochen wurde, angekommen ist, auch nicht mehr einfach so von alleine verschwinden wird, weil sie auch tiefere Ursachen hat. Wenn Sie aber den Vergleich zu den anderen europäischen Ländern bringen, den Sie gerade gemacht haben, da können wir tatsächlich diskutieren, wie unterschiedlich da auch mit diesen Rechtsaußenparteien umgegangen wurde. Und eine FPÖ heutzutage ist wesentlich stärker, als es eine AfD ist. Auch eine Frau Le Pen hat strategisch die Partei nochmal ganz anders ausgerichtet, sehr viel stärker an dieser Entdämonisierung auch gearbeitet, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Also wir sehen dann schon noch einige Faktoren, wie die Parteien selbst sich auch ausgerichtet haben. Das hat gar nicht so viel mit den Reaktionen der anderen auch zu tun.
Ich will nochmal zum Begriff des Populismus zurückkommen, Herr Arzheimer. Der Appell an das sogenannte Volk, die Mobilisierung gegen die vermeintlichen Eliten. Viele sagen ja, das sei der Kern populistischer Politik. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, warum funktioniert das so gut?
Naja, es funktioniert deshalb so gut, weil Demokratien natürlich Probleme auch verursachen, weil sie nicht perfekt funktionieren und weil wir uns auch in ein Medienumfeld hineinbegeben haben die letzten 20 Jahre, wo es viel einfacher ist, solche Argumente zu machen und damit auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber ich würde gar nicht sagen, dass das Populistische das Spannende an der AfD ist, sondern wichtig sind eigentlich die Inhalte. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Volkszentrierung, diese sehr scharfe Elitenkritik, das gibt es ja im Grunde genommen über das ganze politische Spektrum hinweg. Und die Frage ist, mit welchen Inhalten sich das verbindet. Und von daher würde ich denken, ist die AfD mit Sicherheit eine rechtspopulistische Partei, aber sie ist nicht nur rechtspopulistisch, sondern sie hat eben auch diese radikale autoritären Züge. Und das finde ich an dieser Stelle wichtiger.
Herr Grau, eine Antwort auf die Frage, warum Populismus so gut funktioniert, könnte ja sein, dass die von den Populisten beklagte Repräsentationslücke, dass es die tatsächlich gibt, dass wer bei Themen wie Migration, Corona, Ukraine eine abweichende Meinung vom Mainstream vertritt, sich von den klassischen Parteien nicht abgeholt fühlt. Deshalb die Frage, ist unser politischer Diskurs an diesen Stellen zu verengt?
Naja, ganz offensichtlich. Also ist ja quasi zirkulär. Weshalb ist die AfD erfolgreich? Antwort, weil die Antworten, die die AfD gibt, und so schwammig und wenig ausdifferenziert sie sein mögen, die anderen Parteien nicht geben. Also Politik ist auch nur ein Markt mit Angebot und Nachfrage und die AfD macht eben ein Angebot, auch eine Nachfrage da ist und die anderen Parteien, da müssen wir jetzt gar nicht diffus von den anderen Parteien reden, wir reden ja von der CDU als sozusagen traditioneller Bastion bürgerlichen oder vielleicht auch ehemals konservativen politischen Denkens. Die CDU hat eben, altbekannte Leier, ich sage jetzt ja gar nichts Neues, aber unter Merkel eben dieses Spektrum vernachlässigt, dass in den 60er, 70er, 80er Jahren von der CDU vielleicht ein bisschen lieblos, aber immerhin durch einzelne Vertreter tendenziell noch beackert wurde. Und die CDU sah sich dann in einem strategischen Dilemma. Einerseits sah man eben die Grünen groß werden, die berühmten städtischen Eliten, ja, die man jetzt auch ansprechen wollte in der CDU. Und gleichzeitig hatte man eben eher kleinbürgerlich-konservative Wähler im ländlichen Bereich, im kleinstädtischen Bereich und deren Anliegen oder vielleicht auch einfach nur Denkmilieu, das sind ja nicht immer irgendwelche konkreten politischen Programme, hat man eben vernachlässigt. Mit dieser Kultur wollte man sich nicht mehr so gemein machen, das war nicht mehr modern, schick, progressiv und angesagt. Und die haben sich dann eben ein neues Angebot gesucht. Ein Stück weit sind das ja relativ verständliche demokratische Prozesse.
Mhm. Frau Heinze, wenn man sich die Frage stellt, was hat die AfD groß gemacht? War das dann im Rückblick auch zum Beispiel unsere Unfähigkeit, öffentlich rational über das Thema Zuwanderung zu sprechen, ohne jeden, der offene Grenzen kritisiert und eine Obergrenze fordert, als Rassisten und Menschenfeind zu brandmarken?
Das ist eine schwierige Frage und zum Teil würde ich Herrn Grau zustimmen. Also das haben tatsächlich, wie er gesagt hat, auch schon sehr viele vor uns bemerkt, dass es eine Repräsentationslücke gab, dass die CDU in soziokulturellen Fragen mehr in die Mitte gerückt ist, dass es einigen Teilen ihrer Wählerschaft nicht gut gefallen hat, auch ihrer Mitglieder nicht gefallen hat. Ich glaube aber, und das wäre vielleicht nochmal ein weiterer Punkt, man macht es sich mit dem Blick auf die Positionen in einzelnen Sachfragen etwas zu einfach. Denn was die AfD tatsächlich sehr gut schafft und tatsächlich auch seit Anfang an sehr gut schafft, ist Emotionen in Menschen zu wecken, Ängste zu mobilisieren, auch diese ganzen Untergangsszenarien von Anfang an unterschiedlicher Art zu mobilisieren und im Endeffekt auch zu verstärken.
Also eine Art Gefühlspolitik.
Sie macht auch nicht nur Positionen und thematische Politik, sie macht auch eine Gefühlspolitik und das ist natürlich koppelbar an ganz verschiedene Themen und das macht das Ganze auch so schwierig zu sagen, gut, wir müssen jetzt in einer Sachfrage, sei es Migration oder Klima oder was weiß ich, nur in eine andere Richtung gehen und dann werden die AfD-Wähler und Wählerinnen schon merken, es gibt auch andere Angebote. Ich glaube, damit macht man es sich etwas zu einfach.
Was Herr Grau sagt über die Nachfrage, das stimmt auch, aber ich glaube, man muss auch sehen, ähnlich wie Anna-Sophie Heinze gerade argumentiert, das Angebot schafft sich natürlich auch seine Nachfrage. Also was wir seit Beginn der AfD sehen, ist der Appell an Wut und der Versuch, alternative Diskurse, sagen wir mal, erst in die Öffentlichkeit zu setzen und darüber zu mobilisieren. Es ist nicht nur die Nachlässigkeit oder die Neuausrichtung der CDU, die dazu geführt hat, dass es jetzt eine starke neue Partei rechts von der CDU gibt, sondern es ist in gewisser Weise auch nachholende Modernisierung, wenn wir auf andere Länder blicken. Und es ist natürlich auch eine gewisse Eigenleistung der AfD, die hier so eine Anhängerschaft auch erstmal sich geschaffen hat, aus Leuten, die früher nicht gewählt haben, aus Leuten, die früher vielleicht Union gewählt haben. Was wir auch nicht vergessen sollten, ist, dass es einen kleinen, aber doch vorhandenen Prozentsatz gab, der NPD und DVU und Republikaner gewählt hat. Das sind Parteien, die sind völlig verschwunden. Die sind durch die AfD mit ersetzt worden, sodass man sich's zu leicht macht, zu sagen, nur, es sind nur die anderen schuld, sozusagen.
Man liest ja jetzt häufiger, dass die grüne Hegemonie vorbei sei, der Zeitgeist sich nach rechts verschoben habe. Herr Grau, dass zuletzt auch immer mehr Jüngere die AfD gewählt haben, bestätigt das diese These?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist gerade auch bei vielen konservativen Kommentatoren auch so ein bisschen Wunschdenken vielleicht. Ja. Das glaube ich nicht. Dafür sind insbesondere auch, also was man so mit den Grünen, man meint damit ja nicht immer gleich die Partei, sondern sozusagen ein ganzes Milieu, ein ganzes Umfeld. Das ist sicherlich soziologisch beschreibbar, aber wenn man diese These wirklich ernst nimmt, dann muss man sagen, eben, es ist nicht nur die Partei, sondern wir haben es hier mit einem ganzen Umfeld aus Institutionen, NGOs, Kulturen, Kulturinstitutionen und zu tun. Also etwas flapsig gesagt, die Grünen müssen gar nicht an der Macht sein, um auch zu wirken. Ja, durch die ganzen politischen und kulturellen Vorfeldorganisationen und medialen, nicht wahr? Vorfeldorganisationen. Und außerdem ist was passiert, was immer passiert. Eine Partei ist mit an der Regierung und sie hat dann schlechte Wahlergebnisse. Und wenn die Grünen in der Opposition sein werden, vielleicht in den nächsten 4 Jahren, werden sie dann auch wieder stärker sein. Also ich glaube, diese These ist falsch. Richtig ist aber, dass die Stärke der AfD auch ein Stück weit natürlich eine Reaktion auf das von mir eben so etwas diffus beschriebene, teilweise vielleicht auch ein bisschen gefühlte Hegemoniestreben eines gewissen sozialen Milieus ist, das man gerade in den Medien wahrnimmt, ob immer zu Recht oder unzurecht, ist ja fast falsch. Wir kennen diese Umfragen aus Allensbach, ja, und dann wird dann häufig gefragt, ja, Ist denn das auch sachlich begründet, ja, dieses Gefühl, dass man nicht mehr seine Meinung sagen darf, dass gewisse Ansichten nicht mehr erlaubt sind? Und dann muss man eben sagen, die Frage ist gar nicht, ob das sachlich begründet ist, sondern wenn in einer Demokratie Menschen eben das Gefühl haben, dass es so ist, dann hat diese Demokratie eben schon ein Problem. Ja, ob das jetzt rational nachvollziehbar ist oder nicht, Demokratie ist eben, wir sprachen eben davon, eben auch Gefühlssache und nicht nur ein kalter, logischer, rationaler Diskursraum, wie sich das vielleicht andere vorstellen. Und die AfD hat eben diese Gefühle angesprochen.
Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, jetzt nicht aus so einer journalistischen Logik heraus das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, vor 5 Jahren war alles grün und jetzt ist alles rechts, sondern das sind natürlich immer Mobilisierungs- und Gegenmobilisierungsprozesse. Und ich glaube, sehr viel von diesem autoritären Rechtspopulismus, den man in vielen Ländern sieht, kann man tatsächlich verstehen als eine Gegenmobilisierung. Wenn wir mal auf Zahlen schauen, zum Beispiel aus den europäischen Wertestudien oder dem European Social Service, sieht man schon, dass die meisten europäischen Gesellschaften deutlich linksliberaler geworden sind über die letzten 3 Jahrzehnte, was die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger angeht, und dass sich Widerstand gegen so einen Trend dann formiert und sich selbst auch als Widerstand versteht, ist irgendwo auch Bestandteil des Spiels, ohne dass das jetzt eine neue rechte oder eine konservative Hegemonie dann sein muss. Genauso wenig, wie es vorher, glaube ich, eine links-grüne Hegemonie gab.
Herr Grau, im Januar, da will die AfD ihr Programm für die Bundestagswahl beschließen. Es gibt dazu einen Entwurf. In dem Entwurf heißt es, man wolle raus aus der EU, raus aus dem Euro, raus aus dem Pariser Klimaabkommen. Die Regeln für Schwangerschaftsabbrüche will man verschärfen und durch die reparierten Nord Stream Pipelines soll wieder russisches Gas nach Deutschland fließen. Kann denn die AfD damit neue Wählerschichten erschließen?
Man müsste jetzt die einzelnen Punkte, die Sie genannt hatten, ansprechen, was zum Beispiel dieses gerade in Amerika für Konservative ja sehr wichtige Thema Schwangerschaftsabbrüche angeht. Ich glaube und bin fest davon überzeugt und hoffe auch, dass man mit diesem Thema hierzulande nicht groß mobilisieren kann. Also das, ich habe dazu keine Daten oder so, das ist mehr ein Bauchgefühl als eine wirkliche politische Analyse, aber ich habe den Eindruck, dass das nicht funktioniert. Andere Themen, Gasversorgung, da reden wir ja dann Energiepreise, Wirtschaft und so weiter, ist natürlich eine schreckliche Reduktion und Vereinfachung. Aber so etwas eher, das kann ich mir vorstellen, und was wiederum das Thema EU-Austritt angeht oder Euro-Austritt, ich glaube, auch das Thema ist im Grunde gegessen. Ich glaube, selbst viele Wähler oder alle Sympathisanten der AfD wissen im Grunde, auch wenn sie vom Euro nicht begeistert sind, aber dass ein Austritt aus diesem gesamten Eurosystem für Deutschland verheerende wirtschaftliche Folgen hätte.
Herr Arzemer, warum schreibt die AfD dann oder will es in ihr Programm reinschreiben?
Erstmal kann man das empirisch ein bisschen unterfüttern. Ich glaube, das Abtreibungsthema ist tatsächlich aus den USA importiert einfach. Und man lehnt sich jetzt an diesen Erfolg von Trump in den USA oder versucht aus innerer Überzeugung heraus, aber nicht, weil damit groß mobilisiert werden könnte. Der Austritt aus der EU ist im Grunde genommen ein alter Hut. Das wurde auch länglich diskutiert im Vorfeld des Europawahlparteitages. Und man weiß, dass selbst unter den AfD-Anhängern und Wählern niemand oder kaum jemand wirklich aus der EU raus möchte, weil die wirtschaftlichen Verwerfungen einfach zu groß wären. Und in anderen europäischen Ländern, Stichwort Italien, Stichwort auch Frankreich, sind diese Forderungen von den entsprechenden rechtsradikalen Parteien längst abgeräumt worden, weil man weiß, dass man damit eigentlich nicht gewinnen kann. Die tauchen jetzt aber wieder in der Diskussion auf, weil es Leute in der AfD gibt, die wirklich diese Überzeugungen haben und es jetzt eine innerparteiliche Auseinandersetzung darüber gibt, wie ideologisch rein man sozusagen in die Bundestagswahl hineingeht, wie viel eigene Überzeugung man in dieses Programm hineinschreibt, mit oder ohne Rücksicht darauf, ob man damit tatsächlich jetzt Wählerstimmen hinzugewinnen kann oder vielleicht sogar Wählerstimmen verliert. Ich glaube, Russland und der Ukraine-Konflikt, das ist der interessanteste Punkt in diesem ganzen Konglomerat von Forderungen, die jetzt diskutiert werden, weil hier Parteimitglieder, Parteieliten und mögliche Wähler schon auf einer Linie sind. Also das ist ein großes neues Thema für die AfD, dass man so tut, als könnte man die Zeit 3-4 Jahre zurückdrehen, als könnte man zurück zum billigen Gas aus Russland und dem ökonomischen Modell, das damit verbunden ist. Ob man tatsächlich jetzt nochmal was dazu gewinnen kann, ist aber, glaube ich, eine andere Frage. Also erstens gab es hier schon eine größere Bewegung zur AfD hin, verglichen mit der letzten Bundestagswahl. Irgendwoher kommen die 19%, ja, die sie jetzt in den Umfragen haben, verglichen mit den unter 12%, die es beim letzten Mal waren. Und zum Zweiten gibt es jetzt hier natürlich einen Konkurrenten mit BSW, die genau dasselbe Thema ja besetzen, also Frieden, Ausgleich mit Russland, Rückkehr zur alten Bundesrepublik, was das ökonomische Modell angeht. Und von daher gibt es da schon eine erhebliche Konkurrenz jetzt auch bei diesem neuen Thema.
Was meinen Sie, wie groß ist in der AfD die Sorge vor der Konkurrenz von Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis?
Ich glaube nicht so wahnsinnig groß, weil hier ja schon einiges passiert ist. Wenn wir mal gucken, vor einem Jahr war die AfD in einigen Umfragen bei 22%, jetzt ist sie wieder ein bisschen unter 20%. BSW ist bundesweit momentan so bei 5-6%. Also man sieht das schon, aber die größten Verhältnisse sind ja eigentlich klar. Bisher zumindest hat die AfD nicht gelitten unter dem Auftauchen von BSW, aber es hat vielleicht ein bisschen Potenzial abgeschöpft, das die noch gehabt hätten.
Frau Heinzelte, die eine Möglichkeit ist ja, AfD und BSW, die kannibalisieren sich gegenseitig, oder auf der anderen Seite entsteht da eine mögliche Allianz für die Zukunft?
Das ist natürlich die interessante Frage. Ich glaube, zu schnell wird diese Allianz nicht geschehen. Was ich besonders spannend fand mit Blick auf das BSW, ist, dass die AfD nun doch angekündigt hat, keine Wehrpflicht mehr einführen zu wollen. Das widerspricht ja durchaus dem, was auch lange in ihrem Grundsatzprogramm stand und ist auch ein Zugeständnis an die Wähler und Wählerinnen in Ostdeutschland, wo man mit dem BSW natürlich nochmal in ganz anderer Konkurrenz steht, wo eine Skepsis gegenüber der NATO, Skepsis gegenüber der militärischen Hilfe der Ukraine viel verbreiteter ist. Die Russlandnähe wurde angesprochen. Und nun eben aber auch eine andere Partei diese Position vertritt. Und nun zu sagen, gut, dann werden wir vor der Bundestagswahl das ein bisschen abschwächen, das spricht schon dafür, dass die AfD das BSW als deutliche Konkurrenz auch empfindet. Dass die beiden jetzt so schnell zusammengehen, das sehe ich tatsächlich nicht.
Ja, ein Unterschied zwischen BSW und AfD, der ist deutlich sichtbar. Das BSW ist noch kein Jahr alt und wenn alles glatt läuft, wird die Partei bald in 2 Bundesländern, Thüringen und Sachsen, mitregieren. Die AfD dagegen, die ist schon über 10 Jahre alt und war immer nur in der Opposition. Herr Arzheimer, wird sich das auf absehbare Zeit ändern?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte es vorhin schon mal angerissen, als es um die Brandmauern ging. Die AfD macht es den anderen Parteien ja wirklich extrem leicht. Wenn wir jetzt in der Situation sind, dass Landesverbände und Parteigliederungen als gesichert rechtsextrem gelten, braucht man als demokratische Partei über Brandmauern eigentlich gar nicht groß zu diskutieren. Und von daher kann ich mir momentan nicht vorstellen. Eine Zeit lang sah das ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen in der Ost-CDU gab es ja Überlegungen, ob man nicht in irgendeiner Form doch strategisch mit der AfD zusammenarbeiten kann. Aber da sehe ich momentan eigentlich gar keine Perspektive. Was ich echt faszinierend finde in diesem Zusammenhang ist, wie wenig diese Frage, wenn es um das BSW ging, diskutiert worden ist, ob das eigentlich problematisch sein könnte, mit dieser Partei zusammenzuarbeiten. Also sowohl CDU als auch SPD sehen da keine Schwierigkeiten offensichtlich. Was ja schon ganz spannend ist, wenn dann auf einmal sowas wie die Westbindung zur Disposition gestellt wird.
Herr Grau, vieles spricht dafür, dass die AfD eine ähnliche Entwicklung wie die Grünen nehmen wird. Auch mit den Grünen wollte Anfang der 1980er Jahre niemand zusammenarbeiten, geschweige denn koalieren. Das haben Sie geschrieben letztes Jahr. Sind Sie immer noch so zuversichtlich?
Unterm Strich bin ich da immer noch zuversichtlich, obwohl mir die Gegenargumente klar sind. Aber schauen wir uns mal die strategischen Optionen der CDU an. Die CDU ist ja eigentlich in einer zutiefst unglücklichen Situation. Ja, also sie hat sich aufgrund ihrer Strategie langfristig an den politischen Gegner gebunden, vor allen Dingen auch aus dem anderen ideologischen Lager, ja, also an linke Parteien. Und da kommt sie momentan nicht raus. Und das Das ist verhängnisvoll für die CDU. Das merken wir an diesen ganzen programmatischen Debatten. Ja, man kann sich eben nicht lang, mal kurzfristig taktisch, aber langfristig strategisch durch programmatische Aussagen, Unvereinbarkeitsbeschlüsse, Brandmauern etc. Als bürgerlich-konservativ-liberal-konservative Partei langfristig an linke Parteien zu binden, das kann nicht gut gehen. Ja, dazu braucht man jetzt nicht ewig Politologie zu studieren. Daher wird immer wieder diese Debatte aufkommen und ich gebe Ihnen Brief und Siegel. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die AfD wird in einem ostdeutschen Bundesland an der Macht beteiligt werden. Das kriegen wir auch nicht weg. Es wird so kommen. Der Frage ist nur, wie hoch ist der Preis und wie weit haben sie sich bis dahin radikalisiert und wie unangenehm wird das? Ja? Aber in dem Moment, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, in dem das eintritt, werden sich auch die Realos, um das alte Vokabular zu nehmen, die Realos in der AfD durchsetzen, wie sich in den 80er, 90er Jahren die Realos unter den Möglichkeiten der Machtteilhabe auch durchgesetzt haben, weil dann die Verlockungen an den Töpfen der Machtteilhabe dann eben doch zu groß sind. Ich hoffe da so ein bisschen auf Menschliches, allzu Menschliches.
Mhm. Ja, Frau Heinze, es gibt ja diese Gedankenspiele, die CDU müsse auf die vernünftigen Leute in der AfD zugehen, müsse der AfD Kooperationsangebote machen, sprich, wir arbeiten mit euch zusammen, wenn ihr auf bestimmten Parolen, Positionen und Personen verzichtet. Also Höcke raus, dafür reißen wir die Brandmauer ein. Das alles quasi als ein Hebel, um die AfD auf einen moderaten Kurs zu bringen.
Ja, das gibt es von Anfang an immer mal wieder. Ich halte das ehrlich gesagt für ziemlich naiv. Also wer sowas fordert, der oder die hat auch nicht ganz verstanden, was für Leute in der AfD mit aktiv sind und auch nicht nur mit Mitglied sind, sondern die zentralen Figuren sind. Also ich kann mir tatsächlich kein Szenario vorstellen, wo man sagt, bitte, Herr Höcke, könnten Sie jetzt hier bitte aus dem Weg gehen? Dann würden wir es machen in Thüringen. Das wird nicht passieren. Und für die CDU tatsächlich würde ich diese Empfehlung auch niemals aussprechen. Und ein zentraler Grund wurde von Kai Arzheimer schon genannt. Also die AfD tritt selbst sehr, sehr klar antipluralistisch auf. Sie schießt die ganze Zeit gegen die repräsentative Demokratie. Sie macht es den anderen Parteien leicht. Gut, mit so Leuten können wir nicht kooperieren, die demokratischen Prinzipien auch die ganze Zeit aberkennen. Und ein zweiter Grund ist sehr wichtig, vor allem speziell für die CDU. Die AfD hat jetzt auch im Bundestagswahlkampf gesagt, das ist unser Hauptgegner. Das ist nicht neu. Ja, von der Zerstörung der CDU durch die AfD war schon vorher mal die Rede von Maximilian Krah. Aus einer Position der Schwäche, also nicht der stärkeren Partei, sollte die CDU auf keinen Fall irgendwie mit der AfD zusammenarbeiten. Ansonsten wird es strategisch langfristig tatsächlich für sie sehr unangenehm. Und der Preis dazu sind auch noch diese radikal bis extrem Positionen, die man sich mit einkauft sozusagen. Also es ist in doppelter Hinsicht keine gute Idee.
Und trotzdem bleibt das. Ich würde es gerne noch ein bisschen ergänzen. Es sind eigentlich keine Realos mehr übrig. Also ich hatte vorhin schon Frauke Petry angesprochen, frühere Parteivorsitzende, dann zügig aus der Partei ausgetreten. Aber der Letzte, der das noch irgendwie hätte organisieren können, war Meuthen, der schlichtweg das Handtuch geschmissen hat, weil sein Kurs, die AfD irgendwie verfassungsschutzfest zu machen und in 8 Jahren so weit zu sein, dass man mit der CDU koalieren könnte, parteiintern überhaupt nicht mehr mehrheitsfähig war. Von daher wüsste ich jetzt nicht, mit wem die CDU eigentlich noch zusammenarbeiten wollte. Die Höckes sind inzwischen eigentlich das Normale in der Partei.
Und trotzdem, Herr Grau, bleibt das Argument, Ihr Argument, Brandmauern schaden der CDU, weil sie keine bürgerlichen, keine konservativen Koalitionen mehr hinbekommt. Und damit würden Brandmauern auch letztlich der Demokratie schaden. Warum der Demokratie?
Letzten Endes ist die AfD natürlich auch für mich ein Stück weit ein Zeichen, auch wenn es provozierend ist, einer funktionierenden Demokratie. Aus denselben Gründen, wie ich es schon angesprochen hatte. Die existierenden Parteien haben gewisse Themen nicht angesprochen, vielleicht auch nicht so deutlich angesprochen. Da gab es die schon erwähnte Repräsentationslücke. Und dann ist es eigentlich erstmal ein Zeichen einer funktionierenden Demokratie, wenn dann ein alternativer Anbieter auftritt, der sagt, naja, also da gibt es diese Überzeugung in der Bevölkerung und wir repräsentieren die einfach und tragen sie in die Parlamente. Das ist ja erst einmal ein Zeichen, also sozusagen Selbstkorrektivfunktion in einer parlamentarischen Demokratie. Man hätte jetzt mit diesem Phänomen, da sind wir uns, glaube ich, einig in der Gesprächsrunde, intelligenter umgehen können in den Nullerjahren. Das hat man jetzt nicht gemacht und jetzt steckt man ein Stück weit in dem beschriebenen Dilemma. Hier eine radikalisierte AfD, hier eine CDU, die nicht weiß, wie weiter. Jetzt nehmen wir mal an, man arbeitet mit der AfD jetzt nicht zusammen an irgendwann in den ostdeutschen Bundesländern, davon ausgehend und so weiter. Was passiert dann? Wird die AfD verschwinden? Ich fürchte, nein. Ja? Und man kann nicht dauerhaft 20% bis lokal auch mal 30% der Wahlbevölkerung quasi ausschließen von der Repräsentation und sagen, nein, nein, also ihr seid jetzt hier die Schmuddelkinder, die quasi schon verfassungsfeindliche Positionen vertreten und damit delegitimieren wir euch jetzt und ihr habt sozusagen gar nicht mehr das Recht irgendwie, dass eure Meinung parlamentarisch repräsentiert wird. Also das ist viel gefährlicher für die Demokratie, als es die AfD jemals sein könnte.
Ich würde vielleicht was ergänzen und zwar, ja, man muss auf die Repräsentation schauen und wie funktioniert repräsentative Demokratie? Gut, die AfD ist in fast allen Landtagen vertreten, sie ist im Bundestag vertreten, sie wird repräsentiert. Die Position und die Themen auch der AfD werden beispielsweise durch Anträge etc. gesetzt. Repräsentative Demokratie bedeutet ja nicht, dass ich trotzdem auf der Bundesebene, wenn wir jetzt über die 19% möglicherweise sprechen der AfD, dass ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt nach 10 Jahren oder was weiß ich, diese Partei unbedingt mitregieren lassen muss. Also Repräsentation kann auch anders funktionieren. Und ein schwieriger Punkt, den ich weiterhin gerne stark machen würde, ist, die AfD spielt nicht nach den gleichen demokratischen Prinzipien. Was ist passiert, als die AfD in die Landtage eingezogen ist und auch in die westdeutschen Landtage eingezogen ist? Und es gab nicht immer über eine feste Brandmauer. Die anderen Parteien haben tatsächlich am Anfang sogar teilweise gemeinsame Anträge gemacht, Gesetzentwürfe gemacht. Dennoch haben sie dann gemerkt, Moment, hier wird trotzdem gegen uns geschossen. Die AfD wendet sich gegen uns, obwohl sie vorher diese Initiative mit unterzeichnet hat. Wie kann das sein? Mit so jemandem können wir nicht zusammenarbeiten. Das ist sogar destruktiver als das, was wir von den früheren Republikanern oder der Deutschen Volksunion kennen. Und diese Position hat sich tatsächlich verfestigt in allen Parlamenten, auf allen föderalen Ebenen, die es gibt, auch auf der lokalen Ebene, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wo man ja denken könnte, gut, vielleicht funktioniert Zusammenarbeit da einfacher. Nein, viele AfD-Akteure missachten demokratische Prinzipien und das macht die Zusammenarbeit und wenn sie dann eben auch mögen, die Repräsentation sehr schwierig.
Ja, ich würde es gerne noch um zwei Punkte ergänzen, wobei ich das total wichtig finde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eben diese Regelverletzungen gibt und dass es da nicht nur um Höflichkeit und sowas geht, sondern wirklich um fundamentale Prinzipien. Aber das eine, was ich gerne noch ergänzen würde, ist, wir dürfen wirklich nicht in diese Falle tappen, zu sagen, wir grenzen die Wähler aus und diese Wähler und Wählerinnen werden nicht repräsentiert, wenn wir diese Partei nicht in Regierungsverantwortung bringen. Niemand hat ein Recht auf Regierungsbeteiligung, wenn weniger als 50% der Sitze kontrolliert werden von diesem Akteur. Aber das Zweite ist, man muss natürlich anerkennen, dass die CDU durch diese Brandmauerstrategie Kröten schlucken muss und auch langfristig Nachteile davon gehabt haben mag. Man sollte aber nicht die Illusion haben, dass es, sagen wir mal, demokratisch-konservativen Parteien oder Mitte-Rechtsparteien oder wie immer man es nennen möchte, besser geht, wenn solche Brandmauern nicht hochgezogen werden. Und das letzte Beispiel dafür sind die Niederlande, wo man eben die PVV nicht isoliert hat, wo man auch sehr stark versucht hat, deren Rhetorik, deren Themen zu übernehmen. Und im Ergebnis sind die Christdemokraten praktisch verschwunden. Und die liberal-konservative Partei ist massiv geschwächt hervorgegangen aus der letzten Wahl. Und wir haben jetzt diese Viererkoalition, wo PVV tatsächlich die stärkste Partei ist. Ähnlich sieht es aus in Italien, wo Berlusconi schon in den 90er Jahren, wenn wir jetzt mal Berlusconi als Mitte-Rechts-Politiker betrachten, was vielleicht nochmal eine andere Frage ist, aber in den 90er Jahren schon die damalige Alleanza, also Vorgängerpartei von Fratelli, und die damalige Lega Nord, Vorgängerpartei der Lega, in die Regierung geholt hat, mit dem Ergebnis, dass diese Parteien im Grunde genommen die rechte Mitte aufgefressen haben und heute die dominierende politische Kraft sind. Also die Vorstellung, dass man nur mit denen zusammenarbeiten muss und dann löst sich das Problem, die wäre, glaube ich, etwas zu kurz gegriffen.
Mhm. Frau Heinze, wir waren bei der Brandmauer. Die radikale Version der Brandmauer, das ist das Parteienverbot. Das fordern im Fall der AfD 113 Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien. Mitte November haben sie einen Antrag vorgelegt. Das Parlament soll diskutieren und abstimmen. Ist das der richtige Schritt?
Ja, das ist eine sehr spezifische Frage, ist auch eine sehr deutsche Herangehensweise tatsächlich, mit Rechtsaußen umzugehen. Was man sagen kann, ist, dass es höchstwahrscheinlich nicht der einzige Weg sein kann, vor allem um langfristig das Rechtsaußen-Wählerpotenzial jetzt irgendwie zu beschränken. Ich würde mich dem, was vorhin schon mal gesagt wurde, anschließen. Ja, hätten Sie mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, das Parteiverbot, ja, schwierig. Ich glaube, das wird eher ein bisschen, ja, wird schwierig. Mittlerweile deuten ja immer mehr Zeichen darauf hin, dass es auch erfolgreich sein könnte. Vor wenigen Tagen gab es auch eine rechtswissenschaftliche Stellungnahme von 17 VerfassungsrechterInnen, die nicht nur Beweise gesammelt haben, argumentiert haben, sondern auch gesagt haben, wir sollten das jetzt tun. Das ist einfach der richtige Schritt, um nicht die AfD klein zu machen, sondern tatsächlich Demokratie zu stärken. Und einen wichtigen Hinweis in dem Gutachten fand ich auch, was in der ersten Parlamentssitzung in Thüringen passiert ist. Dass die AfD dort mit ihrem Alterspräsidenten für Chaos gesorgt hat. So kann man es kurz zusammenfassen. Da geht es überhaupt nicht um Position, um Themen, sondern da ging es wirklich um Obstruktion, die Zersetzung von parlamentarischen Prozessen, auch die Aberkennung von Rechten, die einzelne Abgeordnete haben, die das Parlament als Ganzes hat. Und das gilt es zu schützen. Und dafür kann das Parteienverbot oder zumindest der Versuch, könnte ein Element sein. Langfristig müssen sich die Parteien natürlich trotzdem die Frage stellen, okay, wie schaffen wir es, die Wähler und Wählerinnen zurück zu erobern, zu überzeugen? Welche können wir überhaupt noch überzeugen, die AfD gewählt haben? Oder gehen die jetzt ins Nichtwählerspektrum vielleicht zurück?
Hm. Herr Grau, diese Verfassungsrechter, diese 17, von denen Frau Heinze gesprochen hat, die kommen in ihrer Stellungnahme zu dem Schluss, Zitat, dass die politische Agenda der AfD den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuwiderläuft, Zitat Ende. Mit anderen Worten, die AfD erfüllt die Anforderungen an ein Parteienverbot. Überzeugt Sie das?
Das Problem an dieser Rhetorik ist, ja, aus Sicht dieser Professoren vielleicht, aber dieses Gutachten, also man muss auch ehrlicherweise sagen, ist wenig gehaltvoll, Entschuldigung, ja, aber das ist sehr schwammig. Die Zitate, die sie bringen, sind deutbar, ja, man kann sie so oder so auslegen. Wir wissen aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, dass deutbare Aussagen eigentlich immer zugunsten desjenigen auszulegen sind, der sie vorbringt. Da ist sehr viel mit soll und könnte und würde und eventuell die Rede, das alles würde ja vor dem Bundesverfassungsgericht nicht bestehen. Und was immer wieder vergessen wird, dass nur das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ob jemand verfassungswidrig ist oder nicht. Alle anderen können immer nur sagen, aus unserer Sicht möglicherweise. Ja? Also immer so zu sagen, wir treten jetzt auf und haben erkannt, eine Partei oder Organisation ist verfassungswidrig, muss man immer sagen, nein, das kannst du gar nicht. Das kann immer nur das Bundesverfassungsgericht. Und das ist auch eigentlich ganz gut so. Und ich glaube, es gibt aus Gründen, so absurd es vielleicht klingt in dem Zusammenhang, aber der politischen Kultur, gute Gründe, weshalb man in einer Demokratie Parteien, insbesondere der Stärke der AfD, nicht verbieten sollte. Ja, weil es wurde zwar zu Recht gesagt, man ist ein Unterschied zwischen Wählern und Partei, aber der politische Effekt, wenn sowas eintreten sollte, den möchte ich mir insbesondere in Ostdeutschland gar nicht ausmalen. Also da würde, glaube ich, auch etwas erzeugt an Demokratiefeindlichkeit und dann vielleicht tatsächlich Verachtung für das System und die Institutionen. Da würde ich mich wiederholen, also so einen Schaden kann die AfD gar nicht anstellen, wie so ein Verbot zur Folge hätte.
Herr Atzheimer, das ist ja ein bisschen der Eindruck, dass sich jetzt auch das Zeitfenster schließt für ein solches Parteienverbot, für einen solchen Antrag. Angenommen, die AfD wird tatsächlich bei dieser Wahl zweitstärkste Kraft. Kann man sie denn dann überhaupt noch verbieten?
Es wird politisch immer schwieriger. Also die Argumente für und gegen ein Verbot, die sind, glaube ich, so klar, die müssen wir jetzt nicht wiederholen. Aber wir sind ja in einer paradoxen Situation in Deutschland. Wir haben bei der NPD gelernt, dass es eine klar rechtsextreme Partei ist, die aber nicht verboten werden kann, weil sie nicht diese Potenzialität hat, die das Verfassungsgericht dann, ich möchte fast sagen, erfunden hat im zweiten Verbotsverfahren. Auf der anderen Seite, je stärker eine Partei ist, je größer diese Potenzialität für eine Verfassungsgefährdung ist, desto schwieriger wird es dann politisch, sie zu verbieten. Die Konsequenz wäre eigentlich, dass wir uns das mit den Parteienverboten dann ganz sparen können. Und das kann ja eigentlich auch nicht sein.
Vielen Dank. Die populistische Versuchung, warum ist die AfD so stark? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur mit dabei. Die Politikwissenschaftler Kai Arzheimer von der Universität Mainz und Anna-Sophie Heinze von der Universität Trier. Außerdem der Publizist und Journalist Alexander Grau. Ich bin Michael Riesel, sage danke für Ihr Interesse und bis bald.